Ja, allen, die jetzt aus der Ferienzeit kommen oder Urlaubszeit kommen und morgen geht es wieder los, wünschen wir von Herzen Gottes Segen für diese Zeit, ein gutes Einleben, Einfinden in all das wieder. Wir sind mit dieser Predigtreihe beschäftigt. Das geht bis in den Oktober hinein. Church oder Gemeinde? Fragezeichen. Und die ersten Kapitel des Epheserbriefes geben uns da Antwort. Und die Frage ist, wer ist die Kirche, was ist die Gemeinde und was bedeutet das für uns, die wir hier in Bad Vilbel sind, auch ja mit unserem Auftrag für Bad Vilbel da zu sein. Und die ersten 14 Verse des Epheserbriefes sind im Griechischen ein einziger Satz. Und wir haben zwei Predigten draus gemacht. Letzte Woche ging es los. Und in dieser Woche jetzt der zweite Teil, sicher in Gottes Plan. Und dazu mal die Textlesung, die sich ab Vers 7 heute, Kapitel 1 im Epheserbrief, ab Vers 7 findet. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich's vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sodass die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinem Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest und das hervorbringst, was dir gefällt. Amen. Dieser eine Vers, der 10., der hat das Subjekt in sich. Das heißt, da geht es drum, um Gott und um all das, was er tut. Und dass Gott einen Plan in der Geschichte hat. Und deswegen die Gliederung für diese Predigt, die ist, dass wir als erstes uns anschauen, es gibt einen Plan für die Geschichte. Das zweite, absolut alles in der Geschichte ist Teil des Planes. Das dritte, Jesus ist das Ziel des Planes. Genau, heute, jetzt am Anfang, es gibt einen Plan für die Geschichte. Es gibt einen Plan für die Geschichte und dazu nochmal den Vers 9. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklicht werden sollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Also es gibt einen Plan. Und Shakespeare hat ein Werk geschrieben, Tragödie von Macbeth. Und Macbeth ist die Hauptfigur. Und in dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, gab es dann ein Zitat von Macbeth. Und er sagt, das Leben ist eine Geschichte, die von einem Idioten erzählt wird, voll von Lärm und Wut, die nichts bedeutet. Also das Leben ist Chaos, es ist Lärm und Wut, es bedeutet nichts, kein Plan, alles ein Märchen, ein Idiot, der das geschrieben hat. Das sagt Macbeth. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, es gibt einen Plan für die Geschichte, für deine und für die der Welt. Ein zweiter Gedanke heute, Absolut alles in der Geschichte ist Teil des Plans. Absolut alles in der Geschichte ist Teil des Plans. Woher nehme ich die Annahme? Vers 11. Wir schauen uns das mal an. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Das muss man etwas auf sich wirken lassen. Gott hat also einen umfassenden, ich sag mal, universalen Plan. Und wir fragen uns jetzt wahrscheinlich, bedeutet das, dass einige Teile dessen, was in der Geschichte passiert, Teil seines Planes sind? Und andere Teile, die hängen davon ab, wie Entscheidungen so gefällt werden, ich sag mal auch von uns. Eine wichtige Frage, und sie hat mit der Erwählung Gottes zu tun. Und darauf gehen wir jetzt näher ein. Denn davon ist ja genau in diesem Vers auch die Rede. Gott wählt einen Einzelnen, Gott wählt auch eine Gruppe von Menschen aus, und der Grund und der Zweck, das ist allein, was er darin sieht. Nehmen wir das Beispiel, Altes Testament. Gott erwählt Abraham. Zieh aus mit deiner Familie, gehe dort und dort hin, und dann wird ein großes Volk entstehen. Gott erwählt die Nachkommen Abrahams, und das ist dann, geht weiter auch über Mose und so weiter. Ich will sagen, es ist auf jeden Fall die Geschichte des Volkes, das aus der Sklaverei heraus geführt wird in ein neues Land. Und das ist dann die Geschichte Israels. Gott erwählt Israel. Und das ist Gottes freie und unabhängige Entscheidung, das zu tun. Und das Ziel ist, dass das Volk gerettet wird und dass es gesegnet wird. Und im Neuen Testament? Im Neuen Testament etwa sagt Gott, dass nicht nur die Grenzen Israels und des jüdischen Volkes zählen sollen, sondern diese Rettung und Segnung soll sich ausdehnen. Erwählt werden sollen die, die im Glauben an Christus den Weg gehen. Und Jesus Christus selber ist der Auserwählte von Gott. Und dieses Auserwählt, das ist das griechische Wort Eklektos, also da kommt auch das Wort Ekklesia, die Kirche, die Auserwählten hervor. Und da sind wir beim Thema Gemeinde. Die christliche Gemeinde ist das auserwählte Volk Gottes. Und in den Paulusbriefen, eben genau auch in diesem 11., in den Versen, in denen wir gerade sind, da geht es eben darum, dass Gott diese Erwählung auch erwähnt und sagt, diese Erwählung ist gnädig von Gott. Das heißt, es ist souverän, wie Gott darüber entscheidet, und es kann nicht sein, dass jemand sich das verdient. Diese Erwählung kann man sich nicht verdienen. Und es ist eine ewige Wahl. Das heißt, Gott macht das nicht einfach wieder rückgängig und sagt, Mensch, was ich vorgestern mir überlegt habe, nee, das mache ich nicht, so machen wir das ja oft selber als Menschen. Nein, Gott sagt, wen ich erwählt habe, das bleibt so. Ausnahme, will ich auch erwähnen, gibt es tatsächlich, wenn der Mensch sich bewusst und wiederholt immer wieder gegen diesen Willen Gottes stellt, in Eigensinn und Auflehnung, dann kann es sein, dass da ihn auch fallen lässt. Das ist bei König Saul so passiert und das ist bei Judas so passiert. Aber die Erwählung ist immer in Gottes Gnade hinein. Also die Frage nochmal, was bedeutet das für uns? Heißt das, er hat alles erwählt und ein Teil bleibt in der freien Entscheidung? Ich versuche das mal kurz zu skizzieren. Das heißt, im Grunde gibt es eine Option A und die sagt Gottes Plan. Na, Plan heißt das. Gottes Plan. Und zwar 100%. Gottes Plan. Okay, wenn das so ist, stellen wir uns natürlich die Frage, der menschliche Wille hat dann wie viel Prozent? Wie viel Prozent hat der menschliche Wille, wenn Gottes Wille 100% ist? Oder wie geht das jetzt? Schauen wir mal hinein. Wir geben ja gerne die Antwort entweder oder. Also, dass wir fragen so oder so. Es sind zwei Dinge. Es gibt bei 100% von Gottes Willen, nennt man das den Determinismus. Alles ist festgelegt, alles ist vorher bestimmt. Und wenn der menschliche Wille 100% hat, das heißt, nur der Mensch entscheidet und sonst niemand, dann ist es der Voluntarismus. Also ich kann freiwillig ganz und gar alles selbst entscheiden. Beim Determinismus sind wir natürlich, haben wir nicht viel Hoffnung, weil da ist ja alles festgelegt. Und bei dem anderen Voluntarismus heißt es ja, deine Zukunft ist das, was du daraus machst. Also mach eine gute Zukunft darauf, entscheide dich gut und es wird alles davon abhängen. Das macht einen ein bisschen nachdenklich und kann einem irgendwie auch ein bisschen Angst machen, denke ich mal, wenn man alles und jedes bisschen ganz und gar komplett selbst entscheidet. Die Bibel sagt, beides ist falsch, beides ist richtig. Wir sind frei und es gibt einen Plan. Also, wir können hier tatsächlich hinschreiben, 100%. Und können sagen, ja, beides gilt. Spannend, Epheser 1, Vers 4. Hören wir mal rein, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das heißt, du bist bestimmt, dieses Leben zu führen und dass dein Charakter Christus ähnlicher wird. In gewisser Weise Determinismus. Und dann Epheser 4, 5 und 6, die Kapitel, also im gleichen Brief, etwas weiter hinten. Da ist davon die Rede, ich sage mal mit eigenen Worten, strebt mit jeder Faser eures Wesens danach, Christus gleich zu werden. Also in gewisser Weise arbeitet, schuftet, schwitzt, dass es so kommt. Voluntarismus. Also auch der eigene Wille mit dazu beizutragen. Du bist dazu bestimmt und gleichzeitig, was du tust, ist wichtig. Also nochmal, das, was du tust, deine Verantwortung, ist letztlich auch das, was wir in der Bibel immer wieder lesen. Gott macht dich verantwortlich für das, was du tust. Also es ist Gott eben nicht egal. Niemand zwingt dich, das zu tun, was du tust. Du bist dafür frei und verantwortlich, aber es wird auch Konsequenzen haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben einen Gesamtplan Gottes. Und wenn du jetzt deine Entscheidung fällst und die fallen so und so aus, dann stürzt das nicht Gottes Gesamtplan um, sondern er wird es einfügen in das Ganze. Und Gottes Gesamtplan und seine Ziele, die werden trotzdem erfüllt. Also wir denken ja gerne so bei diesem Modell, ja 50-50, naja, vielleicht auch 80-20%. Nein, die Bibel sagt 100% und 100%. Und das ist genau das, was unser menschliches Denken und unsere Denkkategorien vielleicht herausfordert. Und es ist gut, wenn wir uns da an den Maßstab der Bibel halten. Einerseits, dass du verantwortlich bist. Eben, Gott macht uns verantwortlich. Damit will ich mal sagen, besteht auch die Möglichkeit, Dinge gut zu entwickeln, aber auch Dinge zu vermasseln. Und deshalb sollten wir daran arbeiten, weise und geschickt zu sein und das Richtige zu tun. Auch das, was sich Gott so vorstellt. Und andererseits sagt die Bibel, dass du dich am Ende radikal entspannen kannst. Anders ausgedrückt, vorläufig kann man alles vermasseln, aber letztlich kann man nichts vermasseln, weil Gottes Plan sich erfüllen wird. Also ich will mal so fragen, bist du absolut wachsam, aber gleichzeitig absolut im Frieden? Das ist möglich, wenn wir diese Aussagen, die wir in der Bibel über die Freiheit lesen, die Gott uns gibt, und über den Plan Gottes in der Geschichte. Ich möchte es an einem Beispiel in der Bibel verdeutlichen. Zwei Personen, zwei Figuren, die sehr ausführlich beschrieben sind. Das ist zum einen Jakob und sein Sohn Josef und seine Brüder. Schauen wir uns Jakob an. Jakob war ein Wrack, weil er von seinem Vater nicht geliebt wurde. Und deshalb seine Frauen und Kinder bevorzugte. Er vergiftete das System, er vergiftete in seiner Art eigentlich sein Umfeld. Ich mache es mal sehr kurz und vielleicht auch etwas übertrieben. Und Josef, er war total verwöhnt. Und die Brüder konnten damit nicht umgehen, sie waren mega neidisch. Und was war die Folge? Sie wollten ihn ermorden und umbringen, es war also eine Katastrophe. Und Gott tat Folgendes. Er ließ alles bei den Entscheidungen der Akteure. Der handelt so und das ging 30 Jahre so. Und so ist einiges schiefgelaufen im Leben. Josef wird in die Sklaverei verkauft, arbeitet hart, um wenigstens ein guter Sklave zu werden. Nach einer Weile wird er zu Unrecht beschuldigt und ins Gefängnis gesteckt. Es vergehen Jahre, in denen alles schief läuft. Für alle. Für Jakob, für Josef, für die Brüder von Josef, für alle. Und dann steigt Josef am Ende zum stellvertretenden Chef über Ägypten auf. Er rettet nicht nur zehntausende Menschen vor dem Verhungern, er rettet auch seine Familie vor dem Hungertod. Und sein ganzer Charakter verändert sich maßgeblich. Anstatt der völlig kaputte Mensch zu werden, der sonst er gewesen wäre, wird er ein Mensch mit Tugend, mit Charakter, mit Stärke. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, warum ist Gott einfach nicht 30 Jahre vorher aufgetaucht und hat gesagt, Josef, du bist ein verwöhnter Balg. Jakob, dein Verhalten ist vollkommen daneben und du hast eine dysfunktionale Familie. Warum hat Gott das nicht gemacht? Weil die Bibel von der Realität handelt. In der Realität lernt niemand seinen tiefsten Makel kennen, indem man es ihm einfach sagt. Also Ausnahmen gibt es sicher, ich will das auch nicht pauschalisieren, aber man redet und es passiert oft nicht viel. Passieren tut es oft erst, wenn man es erlebt. Niemand erfährt, dass Gott ein liebender Gott ist, auf den man sich wirklich in allen Dingen verlassen kann, wenn man es ihm nur sagt. Aber wenn man es miterlebt und durch Leid und Schwierigkeiten geht und durch Probleme und merkt, Gott ist der liebende Gott, der mich trägt und hält und herausreißt und führt, dann ändert sich viel. Was hat das mit dem Thema zu tun? 100% eigene Entscheidung und wir können es vermasseln. Aber 100% göttlicher Plan. Hinter all dem gab es einen göttlichen Plan und gibt es mit Sicherheit auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in dieser Welt. Ein dritter Gedanke. Jesus ist das Ziel des Plans. Das ist wie ein roter Faden, der durch diesen Epheserbrief hindurchgeht und Gott fügt alles zusammen, um was zu erreichen. Er fügt alles zusammen, um was zu erreichen. Und das ist die Mitte in Vers 10, die wir hier lesen. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf Erde ist. Da steht ja, dass alles vereint werden soll. Da müssen wir einfach nachfragen, wieso soll alles vereint werden? Was ist denn der Zustand der Erde? Was ist denn der Zustand, der uns umgibt? Wenn alles vereint werden soll, dann heißt es doch, der normale Zustand, in dem wir uns befinden, ist Uneinigkeit oder um es deutlicher zu sagen, ist Krieg. Naja, dann nehmen wir doch mal ein Beispiel. Du nimmst eine Lieblingsfrucht von dir. Hast du die im Kopf? Bei mir ist natürlich ein Apfel, bei jemand anders vielleicht irgendein anderes. Ja, du legst das auf den Tisch und kümmerst dich mal 3 Wochen nicht drum. Na, 6 Wochen. Was passiert damit? Lecker, ne? Ihr könnt euch das Bild vorstellen. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Es fällt alles auseinander. Und das besagt, dass die Dinge immer mehr in Unordnung geraten, weil alles am Ende ist. Das Universum ist am Ende. Es fällt alles auseinander. Unser Körper, unser Leben. Und das eines der allerwichtigsten Kapitel in der Bibel ist das 3. Kapitel überhaupt, was anfängt, also 1. Buch Mose 3. Um die ganze Bibel, die Geschichte Gottes zu verstehen, ist darin ausgedrückt, dass ein Bruch entsteht. Unsere Beziehung zu Gott zerbrach und damit zerbrach jede andere Beziehung. Das ist dort beschrieben. Und es zerbrach sogar die Beziehung zu uns selbst. Wieso ist das so? Die Antwort lautet, wenn du nicht mit Gott in Kontakt bist, wenn deine Beziehung mit Gott auseinanderfällt, ja, dann fällt deine Beziehung mit dir selbst auch auseinander und die Beziehung zu anderen fällt auseinander. Alles bricht auseinander. Was kann man dagegen tun? Und das ist jetzt spannend, weil in diesem Vers, in dem wir gerade uns den anschauen, da ist alles sozusagen gebündelt auf ein griechisches Wort. Das gibt es einfach gar nicht im Deutschen, wir können das gar nicht übersetzen. Kephale ist das im Griechischen, das ist das Wort Haupt, es ist übersetzt mit Oberhaupt, es ist aber auch das Wort praktisch für Autorität. Und dieses Wort bezieht sich im Ganzen hier auf Christus. Und die Idee der Zusammenfassung ist im Grunde wie folgt, dass Gott sagt, es ist alles geschaffen worden. Zu einem bestimmten Zweck. Wir sind für etwas ganz Bestimmtes geschaffen worden. Gott will, dass alles zu einer Erfüllung kommt, zu einem Ziel kommt. Gott bringt sozusagen alles an einen Ort, an dem schließlich, und jetzt ist es Jesus Christus, Kopf ist. Jesus Christus die Autorität ist, die wieder regiert, wo er der König aller Dinge ist. Damit nicht alles auseinanderfällt, sondern wieder zusammengeführt wird. Ich weiß nicht, wer Filme guckt und Romane liest und wie oft kommt diese Geschichte vor. Dass alles auseinanderfällt und dann kommt plötzlich der König, der Held oder die Heldin, wer auch immer, und es wird alles wieder, der setzt sich auf den Thron und das Böse wird niedergeschlagen und alles wird gut. Woher kommt das wohl? Es ist eine Sehnsucht, die wir haben. Aber wir wissen, dass die tatsächliche Geschichte auch eine ganz andere ist. Schauen wir uns die Könige an. Die Bilanz der Könige ist miserabel. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wie oft sind es Tyrannen? Wie oft gerät alles durcheinander? Sie bringen sich gegenseitig um, um auf den Thron zu kommen. Es ist einfach schrecklich. Und vielleicht ist das, ich will mal sagen, so etwas wie eine Gedächtnisspur, dass wir die Sehnsucht haben, Mensch, so war es doch mal. Der wahre König. Und wir wünschen uns, dass es wieder so kommt, dass er an die Macht kommt und seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, sein Erbarmen. Ja, dass diese Sonne voller Kraft wieder scheint. Dann sind wir wie Fische im Wasser, die das Wasser brauchen. Dazu wurden wir geschaffen. Das ist, ich will mal das in der Technik von heute sagen, das ist der Treibstoff, der in den Motor gehört. Benzin, Diesel oder Strom, ja, sonst funktioniert das nicht, sonst geht das nicht. Alles fällt auseinander, wenn der falsche Treibstoff ins Auto kommt. Wir brauchen das, diese Klarheit. Es geht um ihn, sein Königtum, seine Herrschaft. Er bringt Ordnung, er bringt alles wieder zusammen. Im Epheser, im Philipper 2 heißt es, das ist der Ort, wo vor dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und jetzt müssen wir noch mal kurz hineinblicken in das, was Jesus erlitten hat. Er hat 39 Peitschenhiebe bekommen. Wenn das so glatte Lederstriemen wären, nein, da waren Knochen und Metallteile eingearbeitet. Und dann wurde richtig zugeschlagen, sodass Haut, ja sogar Fleisch auseinanderflogen. Ja, wir müssen das einen Moment aushalten. Warum hat Jesus sich geopfert? Da drin und am Kreuz, dass alles auseinanderflog. Weil er wollte, dass es sich wieder zusammenfügt. Weil er wollte, dass Heilung geschieht. Dass wir mit Gott versöhnt werden, so sagt es uns die Bibel. Seine Strafe gilt eigentlich für unsere Schuld. Und so können wir in Christus ins Reine kommen. Unsere Schuld wird vergeben, wir sind versöhnt mit Gott. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen mit diesem König. Und deswegen lade ich ein, dass wir unser Leben ihm wirklich geben. Ihm, dem König, auf den alles zuläuft. Das kann jeder gerne für sich auch nach dem Gottesdienst in einem persönlichen Gebet tun. Ich fasse zusammen. Die Bibel ist voller Belege, dass Gott einen großen Heilsplan hat. Nach Gottes Heilsplan wird es ganz sicher kommen. Und Gottes Erwählung, das heißt zum Heil des Volkes Israels, zum Heil einzelner Menschen oder eben auch zum Heil für die Christusgläubigen, das kommt vom Anfang bis zum Ende von Gott selbst, dieser Erwählungsplan. Das heißt, Gottes Erwählung ist absolut souverän, gnädig, also unverdient und ewig. Was er sagt, das hält er. Und der Mensch, er hat tatsächlich volle Entscheidungsfreiheit. Zum Guten wie zum Schlechten. Aber Gott wird es so zusammenfügen, dass sein gesamter Heilsplan trotzdem eintreten wird, so wie er sich's vorgenommen hat. Und deshalb dürfen wir, und das beruhigt mich so, einfach auch im Frieden leben mit Gott. Getröstet sein. Wissen, dass er die Dinge in der Hand hat, gerade auch in dieser Zeit, wo wir die Nachrichten sehen. Er hat alles unter Kontrolle. Mich beruhigt das ungemein. Und Gott erwählt einzelne Menschen, auch die Gemeinde Jesu Christi, immer in eine Aufgabe und in einen Auftrag hinein. Und das ist, dass wir Menschen einladen zu diesem Gott hin, dem die Ehre gebührt, dem der Lobpreis gebührt, dass wir andere auf diesem Weg mitnehmen. Deswegen zum Abschluss noch einmal einige Verse 9 bis 11. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hat er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich lade ein zum Gebet. Herr und Gott, wie unfassbar groß sind diese Verse, wie unfassbar groß sind die Aussagen, die dahinter stehen. Wie unvorstellbar groß ist dein universaler Heilsplan. Wir versuchen, ihn zu erkennen. Und doch gibst du uns die Freiheit, Entscheidungen komplett zu treffen. Und diese Spannung, dass du einen Plan hast und wir Entscheidungen treffen können, da gib uns viel Erkenntnis und Weisheit. Und halt uns in dir, Herr Jesus, der du der Ziel dieses Heilsplans bist, vor dem sich alle Knie einmal beugen werden, weil du der wahre König bist. Dass wir ja darin auch froh und getrost werden und alle die auch mitnehmen, die wir kennen, das zu erkennen, dass du gelobt und geehrt werden willst in Ewigkeit. Amen.